Geography. Freiraum für Geografie. Die Erweiterung geografischer Lern- und Lehrmöglichkeiten über die Grenzen des Campus hinaus.
Geography Frontline. Hallo zusammen, Frontliner. Hier sind wir wieder mit Episode 59 von Geography Frontline. Hey, eine Episode noch und wir haben schon wieder eine runde kleine Jubiläumszahl erreicht. Naja, es geht immer voran. Diese Woche sprechen wir über Hamburg, Wien und die Lebensqualität. In Wien hat ja der Deutsche Geographentag stattgefunden vor einigen Wochen. Ihr seid mittlerweile wieder alle an eure Universitäten zurückgekehrt. Diese Woche ist ja Einführungswoche. Es geht also so langsam wieder los und die Nachberichte kommen so langsam rein. Und Julian hat auch noch was geschrieben zum Geographentag. Er schreibt: Hallo, ich war auch auf dem Geographentag in Wien und muss sagen, dass ich sehr häufig grüne Geography-Shirt-Trägerinnen gesehen habe. Oh, das höre ich gerne. Ob in der Verlagsaufstellung oder auf dem jungen Geographentag, die waren echt sehr aktiv und sehr freundlich und gesprächsbereit. Der Geographentag insgesamt war echt gut. Viel Licht, aber auch leider viel Schatten. Okay, was für Schatten gab's? Richtig gute Vorträge und richtig schlechte. Naja, so ist das oft passiert. Gutes Festtagsprogramm, schlechtes Festtagsprogramm. Das fing schon auf der Eröffnungsveranstaltung an. Die da waren, wissen sicherlich, was ich meine. Schreibt noch hier O-Ton aus einem Eröffnungsvortrag eines Vertreters der Stadt Wien. Der war wohl ernst gemeint, der O-Ton. Das milde Wiener Klima führt dazu, dass die Menschen hier auch die sprichwörtliche Wiener Gemütlichkeit haben. Meinst du wirklich, Julian, dass das ernst gemeint gewesen ist? Naja, jetzt hat man aber auch wenigstens mal Gesichter zu den Namen, die man nur aus der Literatur kennt, gesehen. Sehr schön. Sehr positiv fand ich auch, dass viele junge Studenten auf dem Geographentag waren und die Organisation unterstützt haben und sogar selber Programm dazu beigesteuert haben. Toll. Viele Grüße, Julian. Ja, super. Dankeschön für das Feedback. Das mit den Geography-Shirt-Trägerinnen freut mich natürlich richtig. Dass die da so aufgefallen sind anscheinend, ist ja nicht schlecht. Das Netzwerk muss bekannter werden. Und was aber auch spannend ist, dass du sagst hier, man kennt jetzt endlich mal Gesichter zu den Namen der Geografiegrößen. Naja, ab und an ist das ja nicht immer so klar, welcher Geograf vielleicht noch am Leben ist oder nicht. Habe ich auch gerade wieder gehört, wenn man so Benno Werlen, so das Leben von ihm auf 1900 naja, so verortet, das ist so ein bisschen früh, würde ich sagen, oder? Sozialgeografie, Benno Werlen, schon mal was von gehört? Naja, vielleicht hören wir zu dem oder von ihm auch demnächst nochmal was hier in Frontline. Ich glaube, er lebt noch. Hoffe ich jedenfalls. Gut, also danke fürs Feedback. Wie gesagt, die Möglichkeit, immer neue Leute kennenzulernen, auch mal die Gesichter zu den Namen, die sonst nur auf den Lehrbüchern draufstehen vielleicht oder in Artikel, die Überschriften zieren. Da kriegt man so ein bisschen das Gefühl dafür, was für ein Fach man überhaupt unterwegs ist. Gute Sache. Also nochmal danke, Julian, und vielleicht hören wir noch mehr aus Wien in der nächsten Episode. Und dann würde ich jetzt ganz gern nochmal ein Thema aufrollen, das wir vor ein paar Wochen schon mal begonnen haben, und zwar das Thema Lebensqualität in Städten. Da gab es auch mal eine Quickvote und ewig viele Paper dazu, zu dem Thema, was macht eine Stadt überhaupt lebenswert? Und es gibt ja unterschiedliche Möglichkeiten, unterschiedliche Blickwinkel, auch unterschiedliche geografische, von denen aus man oder aus denen man diese Frage beantworten kann, was denn überhaupt Lebensqualität ist. Kann man ganz grob eingeteilt physisch oder humangeografisch sehen, kann man mit einem Stadtklima irgendwie begründen, auch einem klimatologischen Klima oder auch vielleicht einem sozialgeografischen Stadtklima, was da Lebensqualität ausmacht. Wie auch immer, auf jeden Fall gibt's dazu auch ein Feedback noch von Verena und sie schreibt: Hallo alle zusammen, zu einer guten Lebensqualität in Städten gehört sicherlich das städtische Grün. Das hängt nicht nur mit Freizeit und Erholung zusammen, sondern auch mit seiner ökologischen Funktion. Okay, also ökologische Sichtweise jetzt mal auf das Thema Lebensqualität in Städten. Vor allem zur Reduzierung der euch bestimmt bekannten Urban Heat Islands oder Hitzeinseln in Großstädten. Mhm. Dabei weisen städtische Gebiete höhere Temperaturen als die umliegenden Gebiete auf, vor allem nachts, da die in der Stadt verarbeiteten Materialien, zum Beispiel Beton oder Asphalt, Wärme besser speichern, abhängig von Dichte, spezifischer Wärmekapazität, Leitfähigkeit und so weiter, und langsamer abgeben, während umliegende Gebiete schneller abkühlen. Vor allem die Wärmeleitfähigkeit ist bei den städtischen Materialien höher. Mhm. Die Materialien haben ein unterschiedliches Reflexionsvermögen, in Klammern Albedo. Das hängt aber von vielen Variablen ab, unter anderem auch der Farbe oder Exposition. Die Bedeckung mit Vegetation, aber auch Schnee, kann diese stark verändern. Kaltluftgebiete können in der Stadt entstehen und positive oder negative Effekte haben. Ich würde hier ganz gerne mal einen Stopp machen kurz und sagen, klasse Verena, wenn du solche Thematiken ansprichst und dann zum Beispiel so einen Fachbegriff wie Albedo, so in Klammern, einfach so mal in den Text reinsetzt. Das heißt ja, dass du beim Lesen einfach so ein paar Ideen hast, paar geografische Ideen, Fachbegriffe, Vokabeln, die dir dazu einfallen. Und das ist richtig gut. Genau das, was wir auch in der letzten Woche ein bisschen besprochen haben, am Ende der letzten Episode von Folge 58 von Frontline. Da ging es ja darum, wie kriegt man es hin, auch zum Beispiel sich gut vorzubereiten für Prüfungen. Und ich hatte euch ja gesagt, ich finde es immer ganz sinnvoll, sich Beispiele zu suchen, beziehungsweise, naja, diese Kompetenz zu entwickeln, Geografie sehen und lesen zu können aus Alltagsgegenständen, aus Alltagsthemen. Und wenn man genau dazu kommt, hier jetzt über Reflexionsvermögen von Materialien nachzudenken, zu denken, okay, Beton strahlt vielleicht Wärme oder speichert Wärme länger, strahlt die anders ab als andere Materialien, und dann fällt dir so ein Albedo, du weißt, okay, Begriff aus der physischen Geografie, hat was mit Abstrahlung zu tun, auch mit der Helligkeit des Materials, Albedo, weiß und so, ne, Herkunft des Wortes, hilft manchmal ja auch ein bisschen weiter, wenn man so direkt da reingeht, noch in die Sprachforschung. Das ist eine gute Sache. Also auch hier wieder immer in alle möglichen Gegenstände, in alle möglichen Alltagsnachrichten, die ihr lest oder euch mit unterschiedlichen Thematiken auseinandersetzt. Wenn euch sowas einfällt, solche Fachbegriffe, sollte euch das ein richtig gutes Gefühl geben, denn dann seht ihr, die sind richtig verankert in eurem, ja, geografischen Netzwerk im Hirn. Es funktioniert so langsam. Laufen die ganzen Strippen zusammen. Gute Sache. Sie schreibt weiter. Auch die atmosphärische Zusammensetzung hat Einfluss auf das Stadtklima. Gegenstrahlung ist ja klar. Na klar. Zum Beispiel CO2, das man vielleicht durch Begrünung verringern kann. Hm. Wie groß ist der Effekt in Städten oder wie groß er sein könnte, weiß ich aber nicht. Vielleicht weiß es jemand von euch, Frontliner. Na, könntet ihr vielleicht eine E-Mail schicken und uns aufklären an comment@geography.de. Viele weitere Faktoren spielen hier mit hinein, zum Beispiel die Anzahl und Dichte der Menschen, ebenfalls Wärmeemissionen, Oberflächenstruktur, Wind zum Beispiel. Ein weiterer Faktor ist zum Beispiel die Flächenversiegelung, wodurch Wasser schnell abläuft und, naja, oder nicht abläuft, Verena, ne? Einfach vielleicht auch an der Oberfläche gehalten wird und keine Evapotranspiration stattfinden kann. Und dadurch kann auch keine Umwandlung in latente Wärme stattfinden. Das städtische Klima kann sich dann zum Beispiel bei den heißen Nächten auch auf die Gesundheit auswirken. Und da haben wir es dann wieder mit der Lebensqualität, ne? Vor allem bei alten Menschen. Zusammenhängend mit den Temperaturen, aber auch durch fehlende Winde, was zu einer Konzentration von Schadstoffen oder zu verstärkter Bildung von Ozon führen kann. Und dann hat sie ein Zitat hier aus der Welt. Den Link dazu stecke ich euch in die Shownotes. Dann zitiert sie hier einen Aufsatz. Heißes Pflaster heißt der. Ein Zitat. Auch der Wind lüftet nicht im gleichen Maß wie auf dem flachen Land. Die Windgeschwindigkeit liegt etwa 20% niedriger. 5-20% häufiger ist es windstill. Dafür ist der Wind in Städten öfter turbulent. Bei insgesamt geringer Windgeschwindigkeit sind Städte deutlich böiger als das Umland. Ja, und so weiter. Könnt ihr einfach mal reinlesen. Verena schreibt dann noch, ich bin zurzeit in Berlin. Okay, und habe vor ein paar Wochen in der Berliner Morgenpost einen Artikel über die Hitzeinsel Berlin gelesen. Das war heiß im August. Ja, ja. Leider habe ich den nicht mehr aufgehoben. Darin wurde aber ausgesagt, dass der Tiergarten gar nicht so gut auf das Stadtklima wirken kann, wie man sich denkt, vor allem weil er von anderen Parks abgeschlossen ist. Leider waren aber keine Quellen angegeben. Übrigens ein Nachtrag dazu, den Artikel hat sie nochmal gefunden und hat mir in der zweiten E-Mail den nochmal geschickt. Also der steckt auch in den Shownotes, wenn ihr da nochmal nachlesen wollt. Und was jetzt hier wieder auch interessant ist, wenn ich hier nochmal so didaktisch reingehen kann oder methodisch, wenn ihr das so lest und Verena schreibt, leider waren keine Quellen dazu angegeben, wie das mit dem Stadtpark ist, hier mit dem Tiergarten. Das ist ja mal eine interessante Feststellung. Ihr lest einen Artikel, genau wie Verena jetzt eben genau diesen hier, in der Berliner Morgenpost über das Stadtklima. Findet das ganz interessant. Ihr findet so 1-2 Anknüpfungspunkte an euer geografisches Vokabular. Betrachtet also oder lest diesen Artikel aus einer geografischen Perspektive. Hier jetzt gerade mal physisch-geografisch in dem Beispiel. Und dann seht ihr, dass überhaupt keine Quellen angegeben sind. Ja, also woher kommt überhaupt diese Aussage, dass das mit dem Tiergarten, mit dem Stadtklima nicht so gut wirkt? Das ist immerhin eine gute Erkenntnis, um dann einfach zu sagen, na, diesen Artikel aus der Morgenpost kann ich vielleicht interessant finden, aber um den zu zitieren, wissenschaftlich, langt es nicht. Das ist keine gute wissenschaftliche Quelle, weil eben die Primärtexte nicht angegeben sind, woher diese Aussagen stammen. Kann man dann immerhin so als Aufhänger nehmen, vielleicht für eine eigene Recherche, dass man noch weiter guckt und ihr euch vielleicht dafür interessiert und mal nachguckt, wo es Studien zum Beispiel zu der Thematik gibt. Und dann kann man das Ganze belegen, wissenschaftlich fundiert und auch zitieren, aus welchen Quellen diese Aussagen kommen. Aber wenn nicht, immerhin schon mal eine gute Sache zu sagen, okay, der Artikel ist immerhin mit Vorsicht zu genießen, weil ich weiß nicht, wo die Aussagen herkommen. Ist nicht wissenschaftlich fundiert. Also ist auch wichtig. Und da kann man im Umkehrschluss wieder sagen, wie wichtig es eben ist, immer wissenschaftlich seine eigenen Aussagen auch fundiert zu belegen. Darum ist ja auch immer gut, eben wenn ihr solche Links mit anhängt wenigstens und nicht einfach eure Meinungen nur schreibt und die an comment@geography.de sendet, sondern auch noch eben so 1-2 Hyperlinks mit reinhängt, dass man sieht, wo ihr eure Gedanken auch her habt. Das hilft. Das ist eine gute Sache. So, Verena hat noch ein paar Artikel angehängt, zum Beispiel Klimawandel in der Großstadt, Geografen entwickeln ein Alarmsystem für extrem heiße Tage, zum Tagesspiegel. Den Link hänge ich euch auch an. Es ist mal wieder sehr, sehr viel Feedback. Großes Kino, Verena. Großartig, wie es alles ausgearbeitet ist. Aber die Links kann man auch, glaube ich, so ganz gut nachlesen nochmal. Ja, sie schreibt auch selbst, da dieser Beitrag mal wieder zu lang ist, hier einfach ein paar Links zum individuellen Nachlesen. Stadtentwicklung Berlin.de, Parkgenossenschaft.de, wie gesagt Welt.de, Tiergartensüd.de und so weiter. Also richtig viel. Ihr findet in den Shownotes heute also vor allen Dingen von Verena ganz, ganz viel zur Lebensqualität in Städten zusammengetragen. Und da könnt ihr richtig gut nochmal reinlesen und dann vielleicht auch in den nächsten Folgen, wenn ihr euch darüber Gedanken gemacht habt, auch noch eure geografischen Perspektiven zur Lebensqualität in Städten beitragen. Jetzt so ein bisschen ökologisch haben wir es jetzt uns angeschaut. Es gibt noch mehr Perspektiven. Welche gibt's? Was interessiert euch besonders? Schickt dazu was an comment@geography.de oder sprecht eure Meinung einfach auf die Voicemail, ruft die 0611 an, die 1 50 99 60, und hinterlasst da euren Kommentar auf der Geography Voicemail. Ja, und weil Lebensqualität immer so eine subjektive Geschichte ist, hören wir uns ein bisschen Musik dazu an. People Coyote, Live Dance. das waren People Coyote mit dem Song Live Dance aus dem gleichnamigen Album Live Dance. Aus dem Podsafe Music Network findet ihr auf music.podshow.com. Auch bei iTunes gibt's das ganze Album runterzuladen, ich glaube für 8,99 oder so. Außer dem Song Live Dance gibt's übrigens auch schon ein Lied in Episode 23 von People Coyote, das ich da gespielt hatte, aus demselben Album übrigens. Also, wenn ihr mal nachgucken wollt, den Link dazu hänge ich euch auch in die Shownotes. Ja, ist eine ganz schöne Aufnahme. In der letzten Woche hatten wir eine Quick-Vote zu Shopping-Centern auf der grünen Wiese. Erinnert ihr euch noch? Wir haben in Episode 58 gesprochen über Loop 5. Loop 5. Das neue Einkaufszentrum an der A5. Bei Weiterstadt. In der Nähe von Darmstadt. Loop 5. Shopping-Erlebnis für Groß und Klein, Verkehrschaos verursachend und die Polizei auf Bereitschaft setzend. Spannende Sache. Und wir haben so ein bisschen drüber geredet. Shopping-Center auf der grünen Wiese. Ist das ein überholtes Konzept? Das haben in der Quick-Vote von Episode 58 75% von euch gesagt. Also Shopping-Center auf der grünen Wiese. 75% sagen, das ist überholt. Und dass es heute noch funktioniert, sagen 25%. Eine andere Meinung hatte niemand. Also ihr tendiert Frontliner eher dazu, dass das ein überholtes Konzept ist. Dass man das heute nicht mehr unbedingt braucht. Die Miri hat dazu auch noch einen Kommentar auf der Quickvote-Seite hinterlassen. Ihr wisst, ich sag's immer wieder, wenn ihr eure Quickvote abgibt, eure Stimme abgibt bei der Quickvote auf der Episodenseite, heute dann bei 59, dann kriegt ihr danach, nach dem Abstimmen, direkt das vorläufige Ergebnis angezeigt und habt da auch die Möglichkeit, nochmal einen Kommentar zu hinterlassen. Direkt nochmal reinzuschreiben, was es denn meint, wenn ihr eine andere Meinung habt. Wenn ihr zum Beispiel hier das Shopping für ein überholtes Konzept haltet oder denkt, dass es heute noch funktioniert. Hat Miri auch gemacht und sie schreibt hier, Shoppingcenter in den Innenstädten sind im Trend. Ja, sie ist wahrscheinlich dann der Meinung, dass Shoppingcenter auf der grünen Wiese ein überholtes Konzept sind. Denn sie sagt, in den Innenstädten ist es ein Trend und hat auch einen Link dazu angegeben aus handelsimmobilien.org. Da schreibt sie so, sogar IKEA überlegte, ob in Hamburg-Altona eine Filiale in dem Frappant-Gebäude, das ist auch so ein Center, entstehen könnte. Die Anwohner sind dagegen. Sie wieder Link angehängt von abendblatt.de. Ja, danke Miri, das ist richtig klasse. Ich habe da nochmal reingeschaut. Ist spannend. Innerstädtischen IKEA. Könnt ihr euch das vorstellen? Man muss ja mal dazu sagen, dass es natürlich dann kein innerstädtisches Einkaufszentrum in dem Sinne ist, sondern eben so ein großer Verbrauchermarkt, der plötzlich dann in eine Innenstadt will. Das wäre auch auf europäischem Boden, wie ich ein bisschen nachgelesen habe, der erste IKEA, der mitten in der Innenstadt ist. Das ist schon komisch. Eine spannende Aktion übrigens gegen den Bau von IKEA mitten in der Innenstadt in Hamburg. Ist die Aktion Kill Billy. Fand ich gut, oder? Billy Regal und Kill Bill von Tarantino. So ein bisschen zusammengedacht. Ja, da ist wohl nicht jeder Hamburger dafür. Aber innerstädtische Einkaufszentren, das ist jetzt nochmal so die Frage, die ich nochmal stellen will an euch Frontliner. Ist das wirklich der einzige Trend? Also ein Trend kann man schon sagen, wenn man sich auch Maizeil anschaut in Frankfurt und weiß ich nicht, in Wiesbaden vor der Haustür fallen mir auch gerade zwei ein, die im letzten Jahr eröffnet haben. Zwei innerstädtische Einkaufszentren. Ist das ein Trend? Ja. Ist es der einzige Trend zur Belebung der City? Wäre so ein großer Punkt, dass man sagt, die City muss belebt werden, der Einzelhandel, darum werden hier auch Einkaufszentren gebaut oder eben Platz geschaffen, um noch mehr Einzelhandel einzusiedeln in der Innenstadt. Aber auf der anderen Seite, was ist denn mit günstigeren Bodenpreisen auf der grünen Wiese? Zählt das jetzt gar nicht mehr? Oder mit der verkehrsgünstigen Lage für PKWs, ÖPNV und so weiter? Recherchiert dazu doch mal ein bisschen. Oder, naja, anders gesagt, wenn viele Hamburger keinen IKEA in der City haben wollen, was spricht überhaupt dagegen? Könnten wir auch so rum aufrollen, das Ganze. Also. Die letzte Anmerkung, die Miri übrigens noch gemacht hat, finde ich auch richtig spannend. Da schreibt sie, im Übrigen wehren sich in einigen Hamburger citynahen Stadtteilen die Pioniere gegen die Gentrifier. Lässt sie so unkommentiert stehen. Ich verstehe aber, was du meinst, Miri, weil ich dazu in der Zeitung auch gerade was gelesen hatte vor, wann eigentlich? Frankfurter Rundschau vom 4. Oktober. auf der Seite 24 bis 25. Die Stadt, wer ist das? Spannender Titel, oder? Hatte mal so Geografie studiert, fällt einem das doch voll ins Auge. Hier steht so, es gilt als schick, in Künstlerquartiere zu ziehen. Die Kreativen selbst müssen dann leider weichen, ebenso die weniger solventen Mieter. In ganz Europa lässt sich dieser Prozess beobachten. In Hamburg regt sich nun Widerstand, mitten in der City und mit ersten Erfolgen. Na, denkt ihr auch wie ich an Gentrification? Bestimmt. Ich lese mal ein Stück rein. Es ist ein Nachmittag im August, als das Hamburger Gängeviertel aus dem künstlichen Koma erwacht. Jahrelang geschlossene Türen öffnen sich, frische Luft wirbelt Staub auf, Wände bekommen wieder Farbe. Das neue Leben soll bunt sein. Es ist dieser Moment, in dem aus der Bildhauerin Marion Walter eine Hausbesetzerin wird. Indem sie mit rund 200 anderen Künstlern ein altes, dem Tode geweihtes Stück Hamburg in Beschlag nimmt, um es zu retten vor Investoren und Politikern, die das Viertel aus dem 19. Jahrhundert lange Zeit verrotten ließen. Es sind die Stunden, in denen keiner der Künstler weiß, ob die Polizei zuschauen oder zuhauen wird, in denen es sich entscheidet zwischen Träumen und Räumen. Es ist der Tag, an dem nicht nur die Häuser ihr Bewusstsein wieder erlangen, sondern auch viele Hamburger, die jahrelang zugesehen hatten, wie sich das Gesicht ihrer Stadt radikal veränderte. Nun braucht es gerade mal 200 Künstler. Viel Mut und ein wenig Verzweiflung, damit sich alle miteinander die Frage stellen, wer das eigentlich ist, die Stadt. Wem sie gehört und für wen sie da sein soll. Ist das nicht schön? Wer ist das überhaupt, die Stadt? Hat vielleicht jemand von euch ein paar Eindrücke dazu? Würde ich mich freuen. Sprecht mir einfach was auf die Voicemail oder schickt mir eine Mail. Wer ist das, die Stadt? Das wäre eine fiese Frage für ein Vordiplom, hä? Oh, sagen Sie mal, wer ist das überhaupt, die Stadt? Boah. Da kann man mal drüber nachdenken. Dann geht's noch ein bisschen weiter in Richtung Gentrification. Ein anderes Wort heißt Verdrängung. Und bei dem sind die Künstler nicht nur Opfer. Sie sind auch Mittäter. Und hier wird der Gentrification-Prozess ganz schön beschrieben. Denn wo immer sie sich niederlassen, verändern sie den Charakter eines Stadtteils. Ob sie wollen oder nicht. Sie machen es bunt und alternativ, schaffen eine anregende Atmosphäre, die sich herumspricht bei jungen Gutverdienern und Investoren. Das kennen wir, ne? Die kaufen dann umliegende Gebäude, lassen sie sanieren und erhöhen die Mieten oder wandeln sie gleich in Eigentumswohnungen um. Teure Geschäfte und Edelgastronomie siedelt sich an. Und am Ende bleiben nur noch die übrig, die sich die hohen Mieten leisten können. Der Rest wird an den Stadtrand verdrängt. Ja, nicht unbedingt an den Stadtrand. Auf jeden Fall woanders hin. Gentrification heißt dieser Prozess, der sich weltweit verfolgen lässt, von Berlin bis Barcelona, von Zürich bis New York. Er leitet sich ab von, na Frontliner, von wovon? Von Gentry, dem englischen Wort für niederen Adel. Im Lärm dieses Prozesses kommen jene, deren Quartiere umgepflügt werden, kaum zu Wort. Migranten und Rentner, Geringverdiener und Arbeitslose. Der Widerstand der Künstler gibt ihnen nun eine Stimme. Denn ihnen hören auch Leute zu, die das Problem nicht direkt betrifft. Naja, ist doch interessant. Also einmal sollten wir darüber reden, nochmal zur Anregung. Was ist das oder wer ist das überhaupt, die Stadt? Und das Zweite, worüber wir mal nachdenken könnten, wäre doch, ob so eine Quartiersaufwertung, wie sie bei der Gentrification passiert, gut ist, nicht gut ist. Kann man das sagen, gut oder nicht gut? Oder bringt es mehr Vorteile? Oder ist das sozial verträglich oder nicht? Wie ist das mit der Verdrängung der Alteingesessenen? Quartiersaufwertung in Hamburg. Quickwort für diese Folge. Quartiersaufwertung in Hamburg. A. Die Seele geht verloren. B. Tut dem Quartier nur gut. Oder C. Eine andere Meinung. Und dann sagt mir dazu, was ihr darunter versteht, wenn ihr gerade jetzt draufklickt, die Seele geht verloren bei einer Quartiersaufwertung. Was meint ihr denn damit? Ja, wie kann man das greifen? Das ist ja sehr schwammig formuliert. Oder es tut dem Quartier nur gut. Was, in welcher Art und Weise tut es dem Quartier? Oder was ist das? Das Quartier. Wer ist das Quartier? Können wir auch fragen. Und wenn ihr eine andere Meinung habt, wie sieht die aus? Schreibt mir dazu auch was an. Comment@geography.de oder hinterlasst es direkt auf der Quickvote-Seite oder Wie gesagt, sprecht einfach auf die Voicemail 0611 150 99 60. Huch, hallo? Was ist das jetzt?
Geozentrale.
Ah, das ist die Überraschung. Wir haben Feedback. Und was für eins? Hört da mal rein. Wow.
Das geografische Blog von Studenten der Uni Mainz. Hallo Freunde der Geografie. Schön, dass ihr reinhört bei der Geozentrale. Die Geozentrale ist ein geografisches Blog von Studenten der Uni Mainz. Geschaffen, um spannende geografische Themen zu publizieren. Und ganz, ganz wichtig, jeder kann mitmachen. Einfach auf www.geozentrale.blogspot.com einklicken und ganz einfach zum Journalist werden.
Schöne Sache!
Geozentrale, Vorschau. Wer kennt sie nicht? Die Rikscha, das fahrradähnliche Taxi aus Asien. Doch ist sie auch eine Möglichkeit, dem Klimawandel entgegenwirken zu können? Dieser Frage wird im ersten Teil unserer Reihe Alternative Konzepte für den Alltag genauer nachgegangen. Also, macht euch schlau und klickt euch einfach ein.
Das klingt spannend, oder? Frontliner.
Geozentrale.
Yeah, funky. Gefällt mir. Guter Beat.
Das geografische Blog von Studenten der Uni Mainz. Mit freundlicher Unterstützung von Geogram 3.
Ha, Max, tausend Dank. Ja, Max hat mir das gemailt gestern Abend. Ich muss sagen, das kommt nie schlecht, oder? Was meint ihr dazu, Frontliner? Das bereichert unsere Show, oder nicht? Ja, ich würde mal sagen, schaut einfach mal rein. Wie war das? Geozentrale.blogspot.com. Ich glaube, du musst das noch ein, zwei Mal wiederholen. Klang echt gut. Wie war das nochmal? Spiel's einfach nochmal an. Der Funk, den finde ich irgendwie...
Geozentrale.
Geozentrale? Oh ja.
Das geografische Blog von Studenten der Uni Mainz.
Gut, okay. Also geozentrale.blogspot.com. Ich habe gerade nochmal nachgeschaut im Netz. Guckt da mal drauf und lest euch die Themen da durch und überlegt euch, ob ihr da selbst zum Journalisten werden wollt. Mit Tippen, mit Antworten. Und wir versuchen damit jetzt ein bisschen diese Webseite, dieses Blog, wo ihr euch dann schriftlich mal auslassen könnt, zu vernetzen mit Frontline. Warum nicht? Weil ich glaube, von der Zielgruppe her dürft's doch irgendwie gegenseitig irgendwie ziemlich viele Synergien geben. Und kriegen wir es damit jetzt hin, das Netzwerk dichter zu verbinden und miteinander zu verstricken oder nicht? Also der nächste Netzwerkknoten geht an den Start. Geozentrale, feine Sache, gefällt mir. Tja, und bevor wir die nächsten Ankündigungen dann von Max immer bekommen über die Geozentrale, gibt's natürlich auch noch welche von Frontline selbst. Jahrestagung 2009 der Vereinigung für sozialwissenschaftliche Japanforschung. Passt das jetzt vielleicht zu den Rikschas oder nicht? VSJF abgekürzt. Da findet diese Jahrestagung statt vom 20. bis 22. November 2009. Ist also noch ein bisschen hin. Wenn ihr wollt, Japanisch-Deutsches Zentrum in Berlin. Webseite stecke ich euch in die Shownotes. Und hier heißt es beim Call for Paper: Schwerpunktmäßig soll die diesjährige Sitzung dem Thema Energie und Klimawandel in Japan gewidmet sein. Im Dezember 2009 wird in Kopenhagen die 15. UN-Klimakonferenz stattfinden. Die Mitgliedsländer wollen sich auf ein neues Regelwerk für den internationalen Klimaschutz nach 2012, wenn das Kyoto-Protokoll ausläuft, einigen. Vor diesem Hintergrund sollen Beiträge den aktuellen Diskussionsstand in Japan näher beleuchten, Akteurs- und Handlungsebenen, Handlungserfordernisse und Kontexte analysieren. Dann geht's weiter unten. Hier steht, es sind wie immer auch andere Beiträge zur Stadt- und Regionalentwicklung in Japan willkommen. Ausdrücklich sei an dieser Stelle, jetzt wichtig Frontliner für euch, ausdrücklich sei an dieser Stelle auch zur Vorstellung von Abschluss- oder Doktorarbeiten ermuntert. Das ist doch nicht schlecht. Also wenn ihr kurz vor Abschluss seid, von eurem Diplom vielleicht, könnte ja sein, dass ihr euch irgendwie mit Japan und der Thematik beschäftigt. Könnt ihr da auch einen Vortrag halten? Ausdrücklich erwünscht. Wir möchten in jedem Fall herzlich zur Teilnahme einladen. Bitte mailen Sie uns das Thema, über das Sie sprechen müssen, mit einer halbseitigen Zusammenfassung bis 30.09. Aber ich denke, wenn ihr was Spannendes habt, könnt ihr das auch immer noch mailen. Ich stick euch auch die E-Mail-Adresse dazu in die Shownotes und dann könnt ihr vielleicht dazu auch noch schnell ein Paper absenden. Und damit machen wir Schluss für heute. Episode 59 ist rum. Nächste Woche sprechen wir über Stadtqualitäten, Hamburg und über alles, was ihr sonst noch spannend findet. Also Frontliner, schickt mir eure Kommentare an comment@geography.de oder sprecht auf die Voicemail an die 0611 150 99 60. Bis zu Episode 60. Macht's gut und nicht vergessen, das Netzwerk sind wir.